Ja, ihr Lieben, wir gehen heute weiter in unserer Predigtreihe. Die Realität der Gottes, der unsichtbaren Welt. Und unser Thema heute ist die unsichtbare Welt. Wie gehe ich mit geistlichen Angriffen um? Ich möchte am Anfang noch für uns beten. Vater, ich danke dir, dass du uns das zugesagt hast, dass du uns lehren willst, was nützlich ist, und dass du uns leiten willst auf dem Weg, den wir gehen sollen. Und danke, dass du uns dazu dein Wort gegeben hast. Und ich bitte dich jetzt im Namen von Jesus um deinen Heiligen Geist, dass ich das ausspreche, was du auf dem Herzen hast, dass ich die Wahrheit weitergeben kann, deine Wahrheit. Und ja, Vater, ich bitte dich um offene Herzen und um vorbereitete Herzen. Und ich spreche das aus, dein Wort wird nicht leer zurückkommen. Amen. Ja, die unsichtbare Welt. Ich weiß nicht, ob ihr die anderen Predigten, ob von euch schon jemand da war, ein Teil von euch. Ja, du, genau, Friedrich. Hört heute das erste Mal was in dieser Predigtreihe. Ihr könnt ja gerne die euch nochmal anhören, die sind ja auf unserer Homepage. Fakt ist, wir glauben an einen unsichtbaren Gott, der nicht mal will, dass wir uns ein Bild von ihm machen. Im Garten Eden war Gott noch sichtbar für Adam und Eva, aber mit dem Sündenfall wurden unsere geistlichen Augen geschlossen. Und Gott ist Geist. Das lesen wir bei Johannes. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Tatsache, dass Gott Geist ist, das bedeutet, dass Gott, der Vater, keinen menschlichen Körper hat. Und so ist er für unsere menschlichen Augen, die wir ja noch zur Verfügung haben, unsichtbar. Aber Gott, der Vater, ist unsichtbar, aber Gott, der Sohn, Jesus kam in menschlicher Gestalt auf die Erde. Jesus wurde Fleisch und damit wurde er für uns sichtbar. Paulus schreibt im Kolosserbrief, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Es ist nicht leicht für uns, an einen unsichtbaren Gott zu glauben. Auch wenn ein Teil von ihm, Jesus, eine Zeit lang sichtbar unter uns gelebt hat. Und noch schwerer ist es für uns, oder für viele, eine unsichtbare Welt zu glauben. In dieser unsichtbaren Welt thront und regiert Gott in seiner Herrlichkeit. Und Jesus ist auch für uns unsichtbar wieder an Gottes Seite. Können wir alles in der Bibel lesen. Und zugleich gibt es auch in der Himmelswelt die Mächte der Finsternis. Und was in dieser unsichtbaren Welt geschieht, das hat Einfluss auf die sichtbare Welt, auf der wir leben. Und umgekehrt ist es auch so, dass was wir Menschen in der sichtbaren Welt tun und erleben, das hat Einfluss auf die unsichtbare Welt. In beiden Welten wird gekämpft. Das wissen wir, in der sichtbaren Welt sehen wir es, überall auf der Welt sind Kriege. Und in der unsichtbaren Welt wird auch gekämpft. Können wir ganz viel in der Offenbarung davon lesen oder Paulus schreibt das ja immer wieder. Und dabei geht es immer wieder um Macht und Einfluss. In Epheser 6, Vers 12 steht, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. In dieser unsichtbaren Welt, die uns umgibt, ist nicht nur Gott in seiner Herrlichkeit verborgen mit seinen Engeln und dienstbaren Wesen, sondern es gibt da eben auch diese Mächte der Finsternis und der Bosheit, die ein großes Interesse an uns Menschen haben. Vielleicht gehen bei einigen von euch jetzt so innerlich die Rollläden runter, weil sie mit diesen Aussagen der Bibel nicht anfangen können oder auch wollen. Vielleicht hast du auch Angst davor, dich mit der Existenz von finsteren Mächten zu beschäftigen. Oder du bist misstrauisch. Misstrauen kommt ja, es ist das Wort Miss, von dem missbrauchten und Trauen von dem missbrauchten Vertrauen. Das kann ich alles gut nachvollziehen. Und es geht mir heute auch überhaupt nicht darum, Angst vor diesen finsteren Mächten oder Gewalten zu verbreiten oder vor ihrem Anführer, überhaupt nicht. Jesus hat für uns den Sieg errungen und mit ihm leben wir im Sieg über all diese Mächte und Gewalten. Er hat uns sogar autorisiert, dass wir in Matthäus 10, Vers 8 steht, das heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige gesund und treibt Dämonen aus. Also mit Jesus sind wir autorisiert, wirklich Dinge in der finsteren Welt, Kämpfe gegen die finsteren Mächte zu schlagen. Wir sollen uns nicht vor Angst verkriechen oder uns nur verteidigen, können wir auch, aber es gibt eben noch mehr. Wir sollen mutig vorangehen und um die Freiheit und für die Freiheit kämpfen und Menschen mit Hilfe Jesu in die Freiheit führen und uns auch selber in die Freiheit führen lassen. Dazu muss man erstmal selber realisieren und anerkennen, dass wir in einem Kampf stehen. Ein Soldat, der vergisst oder nicht weiß, dass er im Krieg ist und der sorglos an der Front oder auch im Hinterland herumspaziert, der ist viel gefährdeter als jemand, der sich dessen bewusst ist. Jemand, der auch keine Angst vor der Gegenseite oder vor dem Gegner hat, aber der einen gesunden Respekt hat. Darauf kommt es an. Es gibt viele Fragen, die sich uns stellen, wenn wir uns mit diesen geistlichen Angriffen aus der unsichtbaren Welt stellen. Also die auftreten, die sich uns stellen. Zwei von den vielen Fragen will ich jetzt gleich am Anfang nachgehen. Die eine ist, warum werde ich angegriffen? Und die andere, wozu werde ich angegriffen? Wozu werden Menschen angegriffen? Warum fragt immer nach der Ursache? Also warum, wie konnte mir das passieren? Hä? Warum immer ich? Wie konnte Gott das zulassen, dass mir so zugesetzt wurde? Und die Antworten darauf, auf warum fragen, muss ich sagen, die sind schwierig. Die sind vielfältig und die sind immer unvollkommen. Auf manche dieser Fragen oder manche Menschen werden hier auf dieser Erde keine Antwort dafür erhalten. Das ist so. Also Gott wird nie alle unsere Fragen da nach dem Warum beantworten. Im Himmel dürfen wir sie stellen, aber ich glaube, da werden wir sie nicht mehr haben. Darum fangen wir wie in der Schule erstmal mit der einfacheren Frage an. Und zwar mit der Wozu-Frage. Wozu werden Menschen, werde ich geistlich angegriffen? Ich habe schon gesagt, es geht in Kriegen immer um Macht und Einfluss und um Leben entweder in Freiheit oder in Sklaverei, Abhängigkeit, Ausbeutung, Kontrolle. Jeder Mensch, das lesen wir an ganz vielen Stellen in der Bibel, ist von Gott gewollt und er hat von ihm eine göttliche Bestimmung. Und in eine göttliche Berufung auf seinem Leben, die gibt es, im Himmel ist diese Berufung aufgeschrieben. Und es gibt da eine gemeinsame Berufung, die wir Menschen haben. Und jeder hat auch noch mal so ein Stück eine persönliche, also was ganz Persönliches, was nur für dich gilt. Und die gemeinsame ist, Gott hat dich geschaffen, Gott hat die Menschen und uns Menschen geschaffen als seine Kinder, um um Beziehung mit uns zu leben. Nicht als Diener, nicht als Sklaven, sondern einfach als seine Kinder, um ein Gegenüber zu haben, um Menschen zu haben, die sich an ihm freuen, die er beschenken kann und die aber auch Respekt vor ihm haben. Und dann gibt es, und in der Bibel steht im Epheserbrief: Eröffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welches unvorstellbar reiche Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Das ist das, was Gott, wozu wir berufen sind. Ein Erbe. Gott hat ein Erbe für uns. Gott hat Hoffnung für uns. Und es gibt noch eine andere Seite der Berufung. Das heißt, Gott hat uns Sachen anvertraut. Gott hat uns Gaben und Talente anvertraut. Und die sind ganz individuell. Jeder hat ganz einzigartige Gaben. Jeder von euch kann etwas tun, was nur er tun kann. Und jeder kann nur etwas in diese Welt bringen, was nur er in diese Welt bringen kann. Das kann kein anderer tun. Wir lesen das auch nochmal bei Paulus: Wir sind ganz und gar Gottes Werk, seine Geschöpfe. Durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir nun Gutes tun können. Er hat sogar unsere guten Taten im Voraus geschaffen, damit sie nun in unserem Leben Wirklichkeit werden. Das heißt, wir sind keine Zufallsprodukte, sondern wir sind geschaffen, Gutes zu tun in der Welt. Und das Schöne ist, dass alles schon vorbereitet ist. Wir müssen nicht erst noch, es ist ein Unterschied, sage ich mal, ob du, was weiß ich, sagst, ich muss einen Tisch bauen, ja? Angenommen, ich muss einen Tisch bauen. Und denke, oh Gott, wie mache ich dir das jetzt? Ja, was brauche ich denn dazu? Wie soll das Ding aussehen? Oder ich habe ihn, bei IKEA kann ich auch einen Tisch bauen. Ich kriege den Tisch und ich baue ihn auf. Ich habe einen Bauplan, ich habe die Zutaten. Aber ich muss es eben, wenn ich es nicht tue und das Ding zusammenschraube, dann gibt es ihn nicht. Ich will das nochmal kurz zusammenfassen. Wir sind von Gott gewollt und als seine Kinder sind wir dazu berufen, ein unvorstellbar reiches Erbe zu empfangen und Gutes zu tun, was Gott schon für jeden Einzelnen von uns vorbereitet hat. Das gehört auch zusammen. Wir dürfen sein, wir dürfen tun und wir dürfen erben. Und um diese Bestimmung und Berufung von uns Menschen geht der Kampf. Das soll uns von den Mächten der Finsternis geraubt werden. Dazu werden wir angegriffen. Es geht darum, deine Berufung zu rauben. Das, was du deine Gabe, was das, man muss sich das mal richtig überlegen. Und es geht darum, dir deine Erbe zu rauben. In der Bibel lesen wir diesen Vergleich: Satan geht umher wie ein brüllender Löwe. Er versucht zu rauben, zu schlachten und dann geht es noch so weiter. Und man kommt gleich dazu, wie das aussehen kann. Aber manchmal verfolgt Satan eine andere, oder die Mächte der Finsternis, eine andere Strategie. Manchmal erlaubt Satan den Menschen auch ein sorgloses Leben, wo alles passt, wo alles so, die können machen, was sie wollen. Ne? Und es ist, denen gelingt alles, aber er tut das aus dem Grund, weil er nicht will, dass sie sich an Gott wenden. Ihre Sünden sind wie ihr Gefängnis. Sie merken das nicht, weil es so bequem erscheint und weil es für sie dadurch auch keinen Grund gibt, es zu verlassen, obwohl die Tür offen ist. Bis eines Tages die Zeit abläuft und die Tür für immer zufällt. Du hast zwar auf der Erde nichts auszustehen gehabt, aber du hast dein Erbe verloren. Wenn wir uns die Geschichte in der Bibel vom reichen Mann und vom armen Lazarus anschauen, wie sich das dann bei Gott umkehrt, wo der Lazarus, der so viel ausstehen musste, dann geachtet ist und der reiche Mann, für den brechen andere Zeiten an. Darum brauchen wir nicht neidisch zu sein oder uns zu bemitleiden, wenn andere neben uns, denen es so gut geht scheinbar, die aber von Gott nichts wissen wollen und die wirklich auch böse Dinge tun und nie zur Rechenschaft gezogen werden, dass mal kurzfristig auf dieser Erde hier, morgen mögen sie noch ein schönes Leben haben. Aber langfristig, die Ewigkeit, ja, ist es genau andersherum. Ich habe noch eine Frage, die sich oft uns stellt mit den geistlichen Angriffen. Und zwar, woran erkennen wir geistliche Angriffe? Vieles, oder eigentlich, ja, man muss sagen, alles ist unsichtbar, nur die Folgen, die werden sichtbar. Und es gibt verschiedene Formen der geistlichen Angriffe. Die Angriffe, das ist auch schon allgemein, die zielen auf unsere Gedanken, auf unsere Gefühle. Das ist besonders Ängste, Schwäche, Traurigkeit, also keine Freude. Auf unseren Körper, auf unsere körperliche Gesundheit auch. Und darüber hinaus auf alle Bereiche, wo es uns am meisten trifft. Da kann man immer wieder staunen, wie punktgenau also diese Bereiche getroffen werden. Das sind immer so diese Achillessehnen. Da, wo es uns wehtut, das können auch unsere Beziehungen sein, unsere materielle Versorgung, wichtige Projekte, wo auf einmal ja, der Wurm drin ist, Notlagen verschiedenster Art. Manchmal erkennen wir, das ist irgendwie komisch. Wir haben so ein komisches Gefühl und sagen, das kann doch gar nicht sein. Irgendwas stimmt da nicht. Oder in der Bibel steht auch, du tust Dinge, die du gar nicht willst und kommst nicht davon los. Ich hatte das Bild Satan, der brüllende Löwe. Wenn Löwen jagen, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, vielleicht in der Schule oder wenn man, ja, im Zoo sieht man es jetzt nicht so, hieß mal in einem Film, dann machen die das so, die setzen, also meistens sowieso im Rudel, die haben ihre Gefolge, also der Löwe oder er jagt nicht mehr selber, sondern er schickt seine Damen und die gehen dann auf die Jagd und die setzen ihre Beute massiv unter Stress. Versuchen sie abzusondern, zu vereinzeln. Und dann suchen sie sich die Schwachen und Kranken oder geschwächten Tiere aus, treiben sie in die Enge bis zur totalen Erschöpfung und dann packen sie und beißen ihnen die Kehle durch. Und wenn wir jetzt mal an den Propheten Elia denken, im Alten Testament, ein Mann Gottes, der mit Gottes übernatürlicher Kraft diesen heidnischen Baalskult besiegt hat und sich dann noch weiter vorausgabt und die ganzen Baalspriester tötet, obwohl Gott es ihm gar nicht gesagt hat. Da passiert was, die Isabel aktiviert die Mächte der Finsternis und der große Kämpfer Elia, der rennt auf einmal um sein Leben in die Wüste und will nur noch sterben. Weil Isabel hat Worte über ihn ausgesprochen und dass er noch an dem Tag oder am nächsten Tag sterben wird. Und dem Elia, der so voller Gottvertrauen in Altar mit Brandopfer, mit Wasser übergossen hat und wusste und vertraut hat, Gott wird diesen Altar in Brand setzen. Und Gott hat es getan. Und der hat auf einmal so eine Angst vor dieser Frau. Und dann jagt er in die Wüste, er gerät massiv unter Stress und rennt dort tagelang, bis er nicht mehr kann und ist dann am Ende an diesem Ort und will nur noch sterben. Im Neuen Testament lesen wir über Jesus nach seiner Taufe, dass der Himmel offen ist, ja, und Jesus bekommt von Gott, also oder wird in seiner Identität nochmal bestätigt, dies ist mein geliebter Sohn, und gleich danach treibt Gottes Geist ihn in die Wüste, auf dass er versucht würde, so steht es in der Bibel. Das ist interessant. Ja? Also Elia rennt in die Wüste, Jesus wird in die Wüste getrieben und in Matthäus 12, Vers 43 lesen wir, wenn aber der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchwandert er dürre Orte oder in manchen Übersetzungen Wüsten, sucht Ruhe und findet sie nicht. Wüsten sind Orte, in denen unreine Geister, Dämonen Ruhe suchen. Das ist interessant, hä? Gott versucht uns nicht, aber er lässt Versuchung zu. Und er lässt es auch dazu, dass wir durch Wüsten, das können auch Notlagen, ja, sein, dass wir in Situationen geraten, die, ja, in denen wir uns wirklich von Gott verlassen fühlen, dass wir in diese Wüsten, ja, geschickt werden und dort versucht werden. Wenn Gott Versuchungen und geistliche Angriffe auf mein Leben zulässt, dann spricht man auch von Anfechtungen. Und da sind wir jetzt schon bei der Beantwortung dieser Frage, warum werde ich angegriffen? Ich habe mit Anfechtungen heißt auch, mein Glaube wird auf den Prüfstand gestellt. Gott lässt Anfechtung zu, Gott lässt Versuchung zu, um mich zu prüfen, um mich zu trainieren, um mich für den Kampf zu stärken. Anfechtungen sind Glaubensprüfungen, sind Zeiten der Bewährung. Gott trainiert und korrigiert mich auch. Und er hinterfragt meine Motive oder deckt auch meine Motive offen, legt sie offen. Sie dienen unserer Reife und dem gesunden Wachstum im Glauben. Martin Luther hat mal gesagt, Anfechtung ist die notwendige Kehrseite des Glaubens. Wer nicht angefochten wird, kann auch nicht glauben. Das ist manchmal, ich komme zum Glauben, erleben viele, also die neu zum Glauben kommen, und habe so eine ganz intensive Zeit oder eine ganz intensive Begegnung mit Jesus, die mein Leben so komplett auf den Kopf stellt. Mein Leben wird verändert, ich werde frei von Süchten oder ich erlebe Befreiung aus einer großen Not, Heilung oder was auch immer. Ich bin begeistert mit Gott unterwegs. Gott ist so gut und ich fühle mich wie das Baby so an der Mutterbrust. Und dann irgendwann flacht alles, kommt zur Routine rein, es flacht alles wieder ab. Meine Begeisterung ist nicht mehr so da und das kommt alles nicht mehr so allein zu mir geflossen wie eben die Muttermilch. Ja? Und ich muss darum ringen und Schritte des Glaubens wagen. Das kann es ja sein, ich habe Heilung erlebt, Menschen haben für mich gebetet und ich habe das wirklich, das habe ich persönlich auch erleben dürfen. Ich konnte erst gar nicht glauben, dass es sowas überhaupt gibt, dass man durch Gebet geheilt werden kann. Und begeistert. Und dann nach einer Weile ging das wieder los. Und da habe ich gedacht, das kann nicht sein. Und da muss ich mich wirklich darauf stellen, was ich erlebt habe und dass Gott mich geheilt hat, und muss das immer wieder aussprechen. und darf diese Ängste nicht zulassen. Oder es ist auch manchmal, ich habe Gaben empfangen. Ich habe das von jemand, hat mir das erzählt, der wirklich die Gabe der Heilung von Gott zugesprochen gekriegt hat. Er hat sie empfangen und er weiß das auch. Und er fängt an, wirklich diese Gabe ja zu leben und einzusetzen. Und es passiert genau das Gegenteil. Alle Menschen, für die er betet, denen geht es dann schlechter oder er stirbt. Das ist wirklich jemandem passiert. Und jetzt aber, jetzt hat sich das gewandt, das Blatt, sag ich mal, oder jetzt ist er da durch. Oder ich habe, mir wird das zugesagt, du hast die Gabe der Lehre und du sagst, okay, wenn das so ist, ich probiere das aus und dann hinterher kriegst du nur, werden Menschen verunsichert, du kriegst, wirst nur kritisiert. Du sagst, lasse ich mir das jetzt wieder wegnehmen? Was muss ich ändern? Oder sag ich, nee, ich vertraue dir drauf und ich tue es wieder. Und ich tue es wieder und ich tue es wieder und ich trainiere mich darin. Es ist auch so, für viele geistliche Angriffe benutzten die Mächte der Finsternis Menschen. Darum sagt auch Paulus das, was ich schon vorher gesagt habe. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen die Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und die im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Manchmal ist es auch so, dass Gott, ich hatte es schon genannt, dass wir mit Dingen zu kämpfen haben, dass uns Dinge in den Weg geschickt werden und Gott möchte uns korrigieren. Oder Lügen aufdecken. Das haben wir auch erlebt, oder ich noch intensiver, weil unser Sohn hatte in seiner Kindheit und Jugendzeit dann ganz schwere Anfälle. Ich habe das schon mal erzählt, ein Teil von euch wird es wissen, wo er, also im Hirnstamm, wo er nicht mehr geatmet hat, wo dieses Atemzentrum, dieses Zentrum Atmung, Temperatur, alles, wo das total entgleist ist und wir wussten auch, da kann man nichts machen, wenn er das nicht schafft, man kann ihn nur also reanimieren und mit Sauerstoff beatmen, dann gibt's keine Chance. Und das war furchtbar. Also diese Anfälle, die waren schrecklich. Und dann auch diese Angst damit, mit Sauerstoffgerät immer überall mit hinschicken. Es war, also die Welt wurde auch immer kleiner. Und dann war ein Anfall, da war ich alleine mit ihm. Das war so furchtbar, der Sauerstoff war alle. Er war schon groß, er lag da, er war total blau. Und dann hat Gott mich gefragt, gibst du ihn mir? Er hat mich dreimal gefragt, gibst du ihn mir? Und dann ist mir das mit einmal bewusst geworden, dass ich eine Verantwortung für sein Leben übernommen habe, dass ich mir angemaßt habe, Gott zu spielen. Ich habe wirklich dieses Denken gehabt, wenn ich immer alles richtig mache, wenn ich alles plane, wenn ich alles absichere, dann wird er es schaffen. Dann ist er sicher vor dem Tod. Und da hat Gott mich total, also ich unter Tränen, das war unglaublich schwer, habe ich gesagt, Herr, du kriegst ihn. Ich habe das wirklich erst so gemeint. Er ist dir, du hast ihn uns anvertraut und wenn du ihn wieder nimmst, dann darfst du das. Und das Verrückte war, er ist zurückgekommen und obwohl er, ich weiß nicht, wie lange er ohne Sauerstoff war, es ist nichts zurückgeblieben. Und was ich erst Jahre später realisiert habe, ist, es war der letzte Anfall, den er gehabt hat. Da hat Gott mich korrigiert. Und das war gut so. Nochmal vom Wozu zum Warum. In der Bibel gibt es viele Beispiele von unglaublichen Prüfungen und Versuchungen, die nach großen Siegen folgten. Das haben wir ja schon beim Elia. Ja? Wie konnte der Prophet Gottes, der auf solch unvergleichliche Weise von Gott gebraucht worden war, plötzlich auf der Flucht sein. Und später hat er ja sogar Selbstmordgedanken. Oder König David, nachdem Gott zu ihm gesprochen hatte, verfiel er in Unmoral, indem er den Ehebruch mit Bathsheba beging. Oder wenn wir Simson nehmen, nachdem Gott ihn für eine große Befreiung gebraucht hatte, rutschte er in eine unglückselige Beziehung mit der Delila. Selbst Jesus, nachdem er auf dem Berg der Verklärung seinem Vater begegnet ist, trifft er am Fuß des Berges gleich auf einen dämonisch besessenen Jungen. Wichtig ist, nach jedem großen geistlichen Sieg, das ist immer weise, dass wir uns bewusst machen, der Kampf ist noch nicht vorbei, dass wir wachsam bleiben und dass wir damit rechnen, gleich hinterher, wenn wir uns verausgabt haben, angegriffen zu werden. Und dass wir, komme ich auch nochmal, die geistliche Schutzausrüstung, dass wir uns das bewusst machen und anbehalten. Wir werden auch, Grund, warum wir angegriffen werden, ist auch, wenn wir neues Land betreten oder erobern. Ich meine, dass wenn du neue Bereiche, also in deinem Leben oder wir auch als Gemeinde, wo wir hier hochgegangen sind, das ist, ich verlasse meine geistliche Komfortzone, wo ich alles so schön und mir das eingerichtet habe, und ich versuche im Glauben wirklich und mit Taten vorwärts zu gehen und am Reich Gottes mitzubauen. Ich werde aktiv. Ich habe das erlebt bei den Gründungen der christlichen Schulen in Annaberg. Wir waren da ziemlich von Anfang an mit dabei bei der Montessori-Schule und dann auch beim evangelischen Gymnasium. Ja. Es gab einige natürliche Hindernisse, aber ganz viele, also wo man das gibt, das war so verrückt. Es gab Verleumdungen, Angriffe in der Presse, Geldnöte, Diebstähle und Einbruch. Das war schon besonders. Wir haben dann trotzdem immer gesagt, wir sind auf dem richtigen Weg. Wenn die andere Welt die Mächte der Finsternis aufstehen, dann sind wir auf dem richtigen Weg, weil dann sind wir gefährlich, dann tun wir genau das Richtige. Anfechtungen wollen uns, oder andere noch, muss ich jetzt gerade denken, wo wir in größere Räume gezogen sind, das war damals, als die Herzstück-Gemeinde noch an Friedersdorf unten noch in den alten Räumen gezogen ist, wo sie gesagt haben, super Räume, wo 50, 60 Leute gut reinpassen, und es waren 10 Leute am Anfang. Oder wir ziehen in diesen Riesensaal, und am Anfang, waren wenige Leute, wir hätten locker unten in unsere alten Räume reingepasst. Und es fühlt sich auch im Gottesdienst, im Lobpreis alles so mühsam und so schwer an. Das ist wirklich, das neue Land muss erst erobert werden. Da gibt es wilde Tiere, da hausen Sachen, die nie hingehören, und das muss erst bereinigt werden. Wenn wir mit Anfechtungen zu kämpfen haben, dann brauchen wir ganz oft Geduld. Das steht in der Bibel, Ausharren und Weisheit von Gott. Wenn wir durch schwere Zeiten geschickt werden, wenn es darum geht, wenn unsere Berufung geraubt werden soll, wenn das, was Gott für uns hat, uns weggenommen werden soll, dann brauchen wir einfach auch immer wieder die Stärkung am Herrn, Lobpreis. Wir dürfen Jesus auch darum bitten, dass er uns dadurch begleitet. Es ist auch gut, für sich beten zu lassen oder sagen, ja, ich gehe durch so eine harte Zeit, Menschen zu fragen, kannst du für mich beten? Und wir dürfen wissen, alles unter dem Himmel hat seine Zeit. Weinen und Lachen hat seine Zeit, Saat und Ernte hat seine Zeit. In der Bibel steht auch, die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Es ist eine harte Zeit, weil wir nicht immer den Grund erkennen können. Was ist denn, was ist jetzt? Manchmal erhalten wir die Offenbarung, aber manchmal ist es auch so, da müssen wir einfach durch und müssen vertrauen, dass Gott weiß, was er tut und dass er uns nicht aus seiner Hand reißen lässt. Ein weiterer Grund, warum wir angegriffen werden, ist selbstverschuldet oder in weiten Teilen selbstverschuldet. Das heißt, wir haben Türen offen, die es den Mächten der Finsternis erlauben, uns zu berauben und uns in Gefangenschaft und in Abhängigkeiten zu führen. Unsere Berufung, unsere Hoffnung, unser verheißenes Erbe zu rauben. Und wenn wir diese Türen öffnen und damit Satan ein Anrecht geben, bei uns ein- und auszugeben, wird Gott es geschehen lassen, denn er hat uns einen freien Willen geschenkt. Die Märchen, das sind ja tiefe Weisheitsgeschichten, erzählen immer wieder davon. Zum Beispiel Märchen vom Rumpelstilzchen. Ja? Die Müllers Tochter ist in einer großen Not. Das passiert auch immer ganz oft in großen Notlagen. Und in dieser Not verspricht sie dem Rumpelstilzchen, so einem Poltergeist oder ihr erstes Kind. Und sie kriegt ihr Stroh zu Gold gesponnen und dann hat dieser Rumpelstilzchen hat diesen Schuldschein und hat es in der Hand und sagt, das Kind gehört mir. Gott ist ein gerechter Richter. Und wenn Satan ist unser Ankläger, das steht an der Bibel, Satan ist der Ankläger der Brüder, wenn er hier diesen Schuldschein vorweist, gehört mir, ist mir versprochen, das ist mein Lohn für meine Arbeit, dann muss Gott ihn gewähren lassen. Diese Schuldscheine sind Anrechte und da gibt es legale, also bewusst vergebene Anrechte, die ich ihm mit meinem freien Willen vergeben habe und illegale, also unbewusst vergebene Schuldscheine, eingegangene Anrechte oder ich habe sie auch als Familien- oder Generationserblast unbemerkt übernommen oder sie wurden auf mich übertragen. Legale Anrechte, der Wille des Menschen hat es entschieden. Beschäftigung mit Okkultismus, Bleigießen, Horoskop, Warzen besprechen, Gläserrücken. Ich hole mir okkulte Gegenstände bewusst ins Haus, Talismänner, irgendwelchen Schutzzauber. Auch Unvergebenheit ist was, wo ich eine Tür aufmache, weil das eindeutig Gottes Willen widerspricht. Und auch alles, was in der Bibel unter sexueller Unzucht zusammengefasst ist, Ehebruch, Pornografie, Inzest und die ganze sexuelle Unmoral. Am Ende der Offenbarung des Johannes lesen wir, glücklich werden alle sein, die ihre Kleider reinwaschen. Sie dürfen die Früchte vom Baum des Lebens essen und haben freien Zugang zur Stadt. Und man kann ja sagen, zu ihrem Erbe. Draußen vor den Toren der Stadt müssen alle Feinde Gottes bleiben. Alle, die sich mit Zauberei abgeben, die sexuell unmoralisch leben, die Mörder, alle, die Götzen anbeten, die gerne lügen und betrügen. Legale Anrechte sind alles Dinge, von denen ich weiß, dass sie Gott missfallen und seinen Geboten widersprechen, aber ich tue sie trotzdem, weil sie mir Gewinn, Lust, Macht oder Schutz versprechen oder gewähren. Und Gott lässt uns gewähren, er lässt seine geliebten Söhne und Töchter von ihm fortziehen, ja? Denn er hat uns eben diesen freien Willen gegeben, aber wir müssen dann selber damit klarkommen, worauf wir uns eingelassen haben. Auf einen kurzfristigen Gewinn, auf ein kurzfristiges Glück folgt oft meist eine langwährende Abhängigkeit und Gefangenschaft. Um legale Anrechte loszuwerden, braucht es Buße und Umkehr. Jesu Werk, was er für uns am Kreuz getan hat und sein Blut dürfen wir in Anspruch nehmen und uns lossagen von unseren Taten, die im Widerspruch zum Willen Gottes und zu seinen Geboten stehen. Und wir dürfen uns um ein neues Herz und um einen neuen gewissen Geist bitten, denn aus eigener Kraft bekomme ich das oft nicht hin und lande wieder dort, von wo ich weg bin. Da kommen wir nicht weit. Illegale Anrechte stehen auch im Widerspruch zum Willen Gottes und zu seinen Geboten. Wir wissen nur nichts davon. Das sind Dinge, die uns nicht bewusst sind. Im Alten Testament wurde zwischen zwei Arten von Sünden unterschieden. Sünden, die aus Versehen geschahen oder aus Unwissenheit, und Sünden, man nannte es mit erhobener Hand. Nur für die erste Gruppe, die Sünden aus Versehen, gab es ein Sündopfer und damit Vergebung. Und für die anderen aber, die bewusst und vorsätzlich sündigten, bot das Gesetz keine Möglichkeit zur Sühnung. Und es steht drinnen, 4. Mose, diese Seele soll gewiss ausgerottet werden. Im deutschen Strafrecht gibt es auch einen Unterschied. Das habe ich jetzt erst, als ich mich mit der Predigt beschäftigt habe, gemerkt. Es macht einen Unterschied, ob ich was vorsätzlich mache oder ob ich das wirklich nicht weiß. Dann, man nennt das, dann werde ich für die, dass ich mich nicht informiert habe, bestraft, aber nicht für die Tat selber. Könnt ihr mal nachlesen, wem das interessiert. Ich habe das mal selber erlebt, als eine unserer Töchter geistlich angegriffen wurde und in ihrem Zimmer, ich habe das auch schon mal erzählt, immer wieder, wenn sie abends ins Bett gegangen ist, mit unerklärlicher Angst zu kämpfen hatte. Und irgendwann, ich habe dann gespürt, da stimmt was nicht, irgendwas ist, ich konnte mir es aber nicht erklären. Ich habe dann immer wieder für sie gebetet, habe sie gesegnet und sie konnte dann schlafen. Und dann war das wieder und habe ich gesagt, irgendwas ist hier. Und ich bin hochgegangen und habe wirklich am Offenbarung gebetet, was ist dort? Und dann habe ich bin rein und habe meinen Blick und habe eine Lampe gesehen. Die hatte ich mal gekauft in meiner Jugendzeit, Dresden in der Neustadt. Und das war so ein bisschen hippiemäßig, so ein bisschen cool. Und diese Lampe, die war mit, ich weiß nicht, ob das die Aschera, also mit Sonne und Mond, also es war so solche Symbole drauf. Und ich habe gewusst, es ist diese Lampe. Und ich habe diese Lampe abgemacht. Die haben wir jahrelang bei uns im Flur hängen gehabt. Und dann war mir so zu schade, sie wegzuwerfen, und habe die dort aufgehangen. Ich habe diese Lampe verbrannt. Das war dann im Nachfolge nicht so einfach, weil ich da nicht gut auf mich aufgepasst hatte. Aber von Stund an, die hat nie wieder Angst dort gehabt. Und das ist aber, wir brauchen da, wir haben manchmal Dinge im Haus. Ich habe das jetzt vor kurzem erst von einem Ehepaar gehört. Bei denen war auf einmal, nach Weihnachten, so ging das los, haben die totale Probleme gehabt in ihrer Beziehung im Haus. Die haben sich nicht mehr wohlgefühlt, die wussten nicht, was los war. Und am Ende, sie haben gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Am Ende saßen sie auf dem Sofa, total verzweifelt, und gucken so geradeaus, haben sie erzählt, auf ihren Kamin. Und dann haben sie gesehen, auf ihrem Kamin standen zwei afrikanische Figuren, sündhaft teure Figuren, die hatten sie von befreundeten Christen, Geschäftspartnern, geschenkt bekommen. Die waren auch ganz dünn geschnitzt und die sahen wunderschön aus, und sie wussten aber, sie hatten um Offenbarung gebeten, dass damit was nicht stimmt. Und dann haben sie diese Figuren genommen und haben die ins Feuer geworfen und haben auch gedacht, es zerreißt ihnen den Ofen. Aber es war, sie haben wieder Frieden gehabt. Und man muss das wissen, dass auch viele Masken, so, also aus Afrika, die werden dort besprochen. Die werden besprochen, um den Menschen aber wie ein Schutzzauber, um ihn, ich sag mal so, Segen zu bringen. Das mag dort, also die Mächte der Finsternis können schon auch schützen, so ist es ja nicht. Ja? Aber und so scheinbar Gutes bewirken, wie Zauberer, sie können auch Wunder bewirken und tun. Aber in einem Haus, wo Gott an oberster Priorität steht und der sagt, es gibt keine anderen Götter neben mir, passiert genau das Gegenteil. Ja, eine andere Form von illegalen Anrechten, das sind Flüche oder negative Schwörungen. Man sagt auch, Fluch ist eine negative Festlegung. Wenn wir mal ganz am Anfang der Bibel zurückgehen, da steht, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und Gott sprach, es werde Licht. Und Gott sprach, eine Wölbung mitten im Wasser. Und Gott sprach, es soll sich das Wasser unterhalb vom Himmel an einen Ort sammeln und das andere soll trocken sein. Und Gott sprach, die Erde soll Gras hervorbringen. Die ganze Schöpfung wurde in Existenz gesprochen. Gott schuf die ganze sichtbare Welt nur durch Worte. Alles außer den Menschen hat Gott durch Worte geschaffen. Seine Worte haben Schöpfungskraft und sie bringen Leben hervor und Dinge in Existenz. Und dann lesen wir, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn. Das heißt, dass wir nicht unbedingt aussehen wie Gott, dass wir uns das so vorstellen, sondern unser Charakter, das, was Gott in uns hineingelegt hat und ganz besonders diese Schöpfungskraft, die hat Gott in uns hineingelegt und unsere Worte haben genauso Schöpfungskraft. Das, was du aussprichst, du sprichst Dinge in Existenz. In der Psychologie ist das ganz ein Usus, sage ich mal. Sprache schafft Wirklichkeit. Und ob du Negatives aussprichst, das sprichst du in Existenz, oder ob du Positives aussprichst. In Sprüche 18, Vers 21 lesen wir, Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Tod und Leben ist in der Gewalt der Zunge. Unsere Worte haben Schöpferkraft, sie sind wie Samen, die wir ausstreuen und sie werden wachsen und Frucht bringen. Und es kann sein, dass über dich negative Worte ausgesprochen wurden. Das kann sein, dieses aus dem wird nie was und du kannst machen, was du willst und du kommst zu nichts. Es zerrinnt immer wieder zwischen deinen Fingern. Am Anfang der Bibel lesen wir von einer Geschichte von einer Frau, die bekommt ihr zweites Kind und die Geburt ist unglaublich schwer und sie merkt, dass sie dabei sterben wird und dass sie die Geburt ihres Sohnes nicht überleben wird. Und sie gibt ihm den Namen Sohn meiner Trauer. Nun überleg mal, wie kann so ein Kind mit dem Namen, also das ist die Bedeutung Sohn meiner Trauer, wie soll der in seine göttliche Berufung kommen? Wie soll der die vorbereiteten Werke tun mit diesem Namen? Das ist ja, da ist ein Raub an Freude und an Stärke und an Lebenskraft schon vorprogrammiert. Das ist schier unmöglich. Und dem Vater dieses Jungen, das war übrigens Jakob, die Frau war Rahel, war das bewusst. Und er änderte den Namen seines Sohnes in Ben-Oni, heißt Sohn meiner Trauer, in Benjamin, Sohn des Glücks. Was für ein Name. Was macht das für einen Unterschied, mit so einem Namen Sohn des Glücks durchs Leben gehen zu können? Es kann sein, dass über deiner Familie, auch vor mehreren Generationen, negative Festlegungen ausgesprochen wurden und die noch immer heute dein Leben beeinflussen. Und wo immer wieder an dir Raub stattfindet. Um das aufzudecken, brauchen wir die Offenbarung des Heiligen Geistes und oft auch noch seelsorgerliche Hilfe und Bekleidung. Es kann auch sein, dass Eide geschworen wurden und Bündnisse mit den Mächten der Finsternis eingegangen wurden. Das ist nicht immer aus Böswilligkeit oder Machtgier, wie zum Beispiel an der Freimaurerei, sondern oftmals auch aus Verzweiflung und aus der Not heraus. Dieser Mittel hat sich übrigens auch die Stasi bedient. Entweder sie hat sich dich gekriegt, indem sie dich gelockt hat mit Macht, mit Einfluss, mit Geld, oder sie hat dich in die Notlage gebracht, hat dir irgendwelches Zeug untergejubelt und hat dir gedroht, dich ins Gefängnis zu bringen, um dich dann für ihre Zwecke missbrauchen zu können. Fluch bedeutet, ich spreche Schlechtes in Existenz. Segen bedeutet, ich bete Gutes in Existenz. Durch Segnen werden positive Festlegungen in ein Leben hineingesprochen. Und darum sage ich dir, du kannst deine Kinder oder deine Enkelkinder nicht genug segnen. Und segne deine Feinde. Das mächtigste Gebet gegen Fluch ist jeden Morgen, ich segne die mich fluchen. Das Gegenteil von Fluch ist Segen. Und wir sind immer wieder drauf auf, steht in der Bibel, zu segnen, die uns fluchen. Was auch noch ein großer Türöffner ist für Satan, ist diese Selbstverdammnis, wenn wir Schlechtes über uns aussprechen. Ich habe das viele Jahre gemacht und in meiner Seelsorgeausbildung, mein Ausbilder, da hat er mir gesagt, Simone, du verdammst dich selber, verdamm dich nicht selber. Ich habe das ja gar nicht gemerkt, wo ich einfach, ach, ich bin ich blöd, ich Kamel und ach, wie kann man ja so dämlich sein? Das war mir überhaupt nicht bewusst. Und ich habe dann auch meine Familie gebeten, dass sie mir ein Stück dabei helfen, also dass mir das bewusst wird, weil das, was du aussprichst, das bringt Dinge in Existenz. Du glaubst selber. Wie erkenne ich, dass ich angefochten bin? Hä? Oder ob ich Anrechte oder offene Türen habe? Es ist übrigens, muss ich auch noch sagen, mit diesen offenen Türen, der Grat ist manchmal ganz schmal. Es gibt Sachen, ich sage, das ist doch nicht so schlimm. Kleines bisschen, ach die, was weiß ich, diese Steuererklärung oder auch im Gemeindekontext, wo man sagt, nee, es ist aber nicht viel. Aber wenn du eine Tür in Spalt aufmachst, ja, bist du auch drin. Oder du musst nicht immer ein ganzes Tor aufmachen. Es reicht ein kleiner Spalt, um einen Fuß in die Tür zu kriegen. Ja, wie erkenne ich, ob ich angefochten bin? Naja, ich bin gleich fertig. Oder ob ich Anrechte, also ob ich offene Türen habe. Wir werden oft über unsere Gefühle angegriffen. Und Gott begegnet uns nicht in unseren Gefühlen oder über unsere Gefühle, sondern glaube, das ist eine Entscheidung. Das ist schon, weil wenn ich in meinen Gefühlen angegriffen werde, da habe ich schon... Also geht schon so ein bisschen die Richtung. Eine große Hilfe sind wirklich diese offenen Augen des Herzens und der Ohren, dass ich Dinge im Geist erkennen und sehen kann und dass ich Gottes Stimme hören kann. Das ist etwas, das habe ich so oft gebetet, dass, wie das in Epheser 18 steht, mit diesen Worten, eröffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt. Oder es gibt da noch einen anderen Bibelvers, Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, offene Augen des Herzens, damit wir wirklich Dinge in der geistigen Welt sehen können. Jesus konnte sehen, was der Vater tut, dass wir das erkennen können. Wo ist Gott einem Menschen dran, dass wir aber auch sehen können, nee, das ist nicht der Mensch, der mir jetzt weh tut, sondern er wird benutzt. Und was hilft, also das habe ich jetzt, das ist mir erst vor kurzem aufgegangen, ist Beten und Fasten. Beten und Fasten ist sowieso, wenn ich also im geistlichen Kampf, wenn ich Dinge durchbringen will, unglaublich hilfreich. Und es ist aber auch wirklich, um sensibel für geistliche Dinge zu werden, um da dünnhäutig zu werden, sich zu reduzieren. Ich habe vor, was weiß ich, 3 Monaten oder so, habe ich durch haben wir diese Impulsgruppe Body, Spirit, Soul, und da ging es auch um schlechte Gewohnheiten, und ich habe gemerkt, ich muss was ändern an meiner Nahrungsaufnahme, und habe dann mit dem Intervallfasten angefangen und esse dann abends immer nichts und später Frühstück, und früh habe ich aber wirklich so diese intensive Zeit mit Gott, und ich merke, wie sich Dinge wirklich verändert haben, wie ich Gottes Stimme besser hören kann, wie ich wirklich Zusammenhänge erkennen kann, wie meine geistigen Augen, sie sind noch lange nicht auf, aber wie sie ein Stück weit mehr aufgegangen sind. Und das kann ich euch nur empfehlen und ans Herz zu legen, probiert's aus. Das habe ich nie vorgehabt mit diesem, also mit Fasten. Das war, und ich habe das aber jetzt gemerkt, da hat sich was geändert. Und ich bin dann wirklich drauf gekommen und habe gefragt, ja, wieso? Was da die Ursache ist? Ich will noch zum Schluss uns mitgeben, wie komme ich unter Gottes Schutz? Das ist zum einen, in seinen Ordnungen zu leben und also die Türen zuzumachen. Dann ist das andere, was ich schon gesagt habe, diese Waffenrüstung. Also wenn ich wirklich im Kampf vorwärts gehe, wenn ich Dinge tue, wo damals der Martin Dreyer, wo der auf dieses Wackenfest zu dieser Hochzeit gegangen ist, da hat er gesagt, er braucht, also um an diesen dunklen Ort zu gehen, wo so viel Satanistisches auch passiert, er braucht es massiv, dass Menschen hinter ihm im Gebet stehen und diese geistliche Waffenrüstung, die haben wir auch gepredigt, die könnt ihr euch anhören. Da steht Epheser 6 ab Vers 11, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen Satans bestehen könnt. Ich soll mich nicht vor den Mächten und ich brauche mich nicht vor den Mächten der Finsternis zu fürchten. Denn, das ist so ein Satz zum Mitnehmen noch, oder mal zum drüber nachdenken, du wirst dem dienen, was du fürchtest. Aber wir sollen Gott fürchten. Wir sollen in Ehrfurcht vor Gott leben und uns an seine Ordnungen und Gebote halten. Und wir dürfen immer wieder dafür auch die Vergebung Jesu in Anspruch nehmen. Ich wollte euch noch ein paar Bibelverse mitgeben, was Gott gesagt hat. Die Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er befreit sie. Psalm 34. Oder fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. Oder ihr, die ihr den Herrn fürchtet, vertraut auf den Herrn. Ihre Hilfe und ihr Schild ist er. Und noch zum Schluss einer aus den Sprüchen. Die Folge der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Das sind Zusagen, die Gott uns macht, wenn wir ihn fürchten. Also wenn wir in Ehrfurcht, wenn wir ihn wirklich respektieren, einerseits als guter Vater, der uns über alles liebt, und wenn wir aber in seinen Ordnungen und nach seinen Geboten leben. Stellt euch das mal vor, ihr könnt auch mal die Engel die Augen schließen. Ihr geht mit Jesus an der Seite in Gottes Thronsaal. Und Gottes Thronsaal, das lesen wir in der Bibel, ist erfüllt von Engeln. Was tun diese Engel, wenn ihr an ihnen vorbeigeht, wenn ihr mit Jesus, sonst können wir können uns nur mit Jesus zu Gott, dem Vater, nahen. Die Engel, die fallen vor euch auf die Knie, die verbeugen sich vor euch, weil ihr nicht dienstbare Wesen seid und zum Dienst für Gott geschaffen, sondern weil ihr eine unglaubliche Würde habt. Ihr habt eine Königswürde. Ihr seid durch Jesus Söhne und Töchter vom allerhöchsten Gott. Das muss man sich mal vorstellen. Und wenn man sich das bildlich vorstellt, und in dieser Würde, da ist es euch keine Last, oder mir ist es keine Last, mich wirklich an dieser Würde würdig zu erweisen und so zu verhalten, sondern das ist mir eine Freude und das tue ich aus Liebe, weil ich diese Königswürde, weil ich diese Würde erhalten habe, dass alle Engel vor mir niederfallen. Du bist viel mehr als der niedrigste Engel. Das dürfen wir uns immer wieder bewusst machen. Und deswegen wünsche ich euch Gelingen und Freude und keine in dem, wo ihr gerade steht. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns segnest, dass du jeden Einzelnen hier segnest, zum einen mit Kraft und mit Geduld, wenn wir durch Zeiten der Bedrängnis und durch Zeiten des Schmerzes gehen. Schenk die Kraft durchzuhalten und schenk deinen Frieden auch inmitten dieser Stürme, wenn alles ringsrum in Aufruhr ist. Und Herr, ich bitte dich auch, ja, um den Mut, uns von dir korrigieren zu lassen. Und um den Mut, Menschen loszulassen, sie zu vergeben und sie in deine Hände abzugeben. Und Herr, ich wünsche und bete, dass du uns die Kraft schenkst, wirklich in deinen Ordnungen zu leben und mit Freude, ja, die Dinge zu tun, die deinem Willen entsprechen. Und gib uns offene Augen des Herzens, dass wir immer wieder deinen Willen erkennen können, dass wir auch immer wieder das erkennen können, wozu wir berufen sind, was du für uns hast, dieses Erbe, das du für uns hast, und dass du so viel mehr hast, als wir bisher, ja, in Anspruch genommen haben. Amen.